Frauke Heistermann ist bei uns. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich total. Vielen Dank.
Hast du schon mal ein Blind Date gehabt?
Nein, tatsächlich noch nicht. Es ist mein erstes Blind Date.
Was macht es mit dir, dass du jetzt nicht weißt, wer da sitzt?
Das ist total spannend. Man ist aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen unsicher. Oder? Wer begibt sich gern in eine Situation, die man vorher so gar nicht einschätzen kann?
Dr. Ulf Sölter ist bei uns. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mal gucken, was mich erwartet.
Das ist ja ein Blind Date. Was macht das mit dir, nicht zu wissen, wer da jetzt ist und worüber ihr sprechen werdet?
Also das ist eine freudige Erwartung. Blind Date kenne ich natürlich oder kannte ich bis jetzt natürlich nur in so einer Liebesbeziehung oder vielleicht auf der Suche nach Liebe. Hier geht es ja eher auf der Suche nach interessanten Menschen, Partnern, mit denen man vielleicht auch mal zusammenarbeiten möchte oder die mal mindestens inspirierend auf einen wirken. Und deshalb bin ich da natürlich immer ganz aufgeregt. Hier beim Blind Date ganz besonders, weil ich ja gar nicht weiß, wer da jetzt kommt. Man hat noch nicht mal einen Namen, noch nicht mal irgendwie eine Zuordnung, aus welchem Bereich die Person kommt, obwohl man da natürlich schon sich Gedanken gemacht hat.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Daniela Bublitz. Mit mir hier im Studio sitzt ein Blind Date, das sich gewünscht hat, dass gute Energie im Studio herrscht. Ich würde mal sagen, das funktioniert auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Frauke Heistermann und Dr. Ulf Sölter.
Ja, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Uns ist ja am allerwichtigsten, ist es ein Blind Date? Haben wir es geschafft, Menschen zusammenzubekommen, die sich vorher noch nie gesehen haben?
Ja. Das wäre es ja wohl gewesen. Wir hätten uns vorher schon mal gekannt. Nee.
Also ich kann mir das jetzt eben, man überlegt immer, ne, ob man sich vielleicht doch irgendwo begegnet ist, aber es fällt mir jetzt zumindest ad hoc nichts ein. Vielleicht, ja. Wenn Frauke erzählt, was sie macht, vielleicht komme ich dann doch noch drauf und jetzt fällt mir was ein. Also irgendwie, man genau, könnte schon noch sein, aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube, es ist wirklich das perfekte Blind Date.
Es wäre auch irgendwie peinlich, wenn du mich dann doch schon mal gesehen hättest und ich mich nicht erinnern könnte.
Aber Frauke.
Stimmt, soweit habe ich nicht gedacht. Genau, wie unangenehm.
Dann erzähl doch mal, was machst du, Frauke? Ganz kurz schon mal.
Also ganz super kurz, ich bin Unternehmerin. Mein Thema ist Digitalisierung und Logistik. Ich habe selbst, können wir nachher mal weiter in die Tiefe gehen, aber ich habe vor vielen, vielen Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet. Wir waren eine der ersten Cloud-Plattformen für Supply Chain Management in Europa. Das haben wir dann aber verkauft. Und seitdem bin ich selbstständig als Aufsichtsrätin für verschiedenste Unternehmen tätig, engagiere mich aber auch in Rheinland-Pfalz zum Thema Innovation, Gründung. Mache noch viel ehrenamtlich, aber mehr jetzt erstmal nicht, oder? Soll ich noch weiter?
Ja, ich glaube, es reicht schon mal, um so ein bisschen Ulf eine Vorstellung zu geben. Ja. Ulf, was machst du denn?
Ich arbeite hier in Mainz, gleich mitten in der Stadt, und ich bin Direktor des Gutenberg-Museums hier in Mainz.
Oh, klasse. Okay.
Genau, aber ich bin schon ganz neugierig, wenn ich das gleich noch ergänzen darf, weil Digitalisierung, eine Digitalstrategie, Museum im digitalen Raum, das sind natürlich auch alles Themen, die uns aktuell bewegen.
Sehr schön, da haben wir doch schon mal direkt Themen. Bevor ihr euch gleich noch tiefer kennenlernt, oder nicht bevor, sondern über das Geschenk, können wir das ja auch wunderbar machen. Mhm. Es gibt eine zweite Regel bei Gemischte Tüte, dass nämlich unsere Gäste sich ein Geschenk mitbringen, das ein bisschen was über euch erzählt. Und das Besondere ist ja auch immer, ihr wisst ja nicht, wem ihr es schenkt. Ja. Ulf, magst du mal zuerst das Geschenk Frauke übergeben?
Ja, sehr gerne. Dazu mache ich das Mikrofon ein bisschen nach vorne, dass ich drankomme. Jetzt habe ich, war ich so frei und habe gleich zwei Sachen mitgebracht. Einmal das hier und dann noch, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man die auspackt.
Genau. Hast du das eingepackt? Man sieht das jetzt ja nicht,
aber es ist. Diese Frage möchte ich nicht antworten.
Es ist ja auch schon eine Antwort.
Erwischt,
genau. Und ein Brief.
Genau, ein Liebesbrief. Natürlich ist er Blind Date. Nein, das stimmt nicht so ganz. Das gehört hierzu. Jetzt muss ich gestehen, aus dem Podcast, die ich gehört habe, war mir jetzt nicht ganz deutlich, wer packt was aus. Mache ich das selber für dich?
Nein,
oder?
Nein. Der Gast, genau.
Okay.
Also der Geschenk.
Der Beschenkte.
Der Beschenkte.
Der Beschenkte. Ja, genau. Ja.
Dann würde ich dir vielleicht als erstes, wenn ich das so steuern darf, das hier geben. Achtung, das ist ein bisschen schwer und das muss auch so aufrecht ausgepackt werden. Und das gehört noch dazu, dass vielleicht
Ja, sieht schon ein bisschen wie aus wie so ein Osterkörbchen.
Ich finde, das sieht super schön aus und du wirst nachher sehen, ich bin eine total schlechte Verpackerin. Ich habe es selber eingepackt, deswegen ja. Sieht es auch so aus. Das tue ich genau. Jetzt mal hier hin. Ach, das ist ja. Okay.
Da kann man was ausheben und.
Oh, wie klasse.
Vielleicht, wenn du magst, kannst du mal überlegen, was das ist nicht nur eine zufällige Zusammenstellung, sondern da steht auch etwas. Und wenn du sagst, nee, das fällt mir doch ein bisschen schwer, da
gemischte guck. Tüte. Der Hammer. Da steht gemischte Tüte. Sieht man das eigentlich?
Ja, wir machen ein Foto auf jeden Fall. Das okay. Heißt, man kann dann in den Social-Media-Kanälen das Geschenk sehen. Und da.
Wie großartig.
Und guck mal.
Das übergebe ich dir auch noch. Ich war so frei, das auszupacken. Und was man da sieht, vielleicht kann ich was zu dem Geschenk bitte. Sagen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin der Direktor des Gutenberg-Museums. Wir stehen ja eben unter anderem für die Erfindung von Gutenberg, die Druckgeschichte bis heute, natürlich auch die Druckerzeugnisse. Da gehört eine ganze Menge dazu.
Ja, ja.
Was hat Gutenberg eigentlich erfunden? Das ist der Buchdruck und das, was du in den Händen hältst, das ist ein Winkelhaken aus unserem Druckladen. Also wir haben eine museumspädagogische Abteilung, da kann man sich kreativ ausprobieren und das ist für uns ein ganz großes Thema. Dieser Winkelhaken ist tatsächlich aus dem Buchdruck, die noch bis, Achtung, nicht andersrum halten. So könnte das nämlich rausfallen.
Okay.
Gut, dass nichts passiert ist. Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingefahren bin. Aber man muss es tatsächlich so halten. In diesem Winkelhaken werden die einzelnen Lettern einsortiert. Und eben die Verbindung zum Gutenberg-Museum ist natürlich eine deutliche. Diese Lettern sind jetzt mehr oder weniger zufällig angeordnet. Es ist eine bunte Tüte, eine gemischte Tüte. Das war ja auch die Assoziation, die wir alle haben zu diesem Titel dieses Podcasts. Und das haben wir einfach mal hier umgesetzt in diesem Winkelhaken. Verschiedene Buchstaben, ehrlich gesagt, auch aussortiert, wenn du auf die auf das S schaust, da gibt es schon so einen kleinen Ausbruch. Da sieht man schon, das sind eigentlich aussortierte Buchstaben, aber zusammen ergeben die eben dieses gemischte Tüte. Und das soll dich an dieses Blind Date erinnern.
Ulf, ich bin total hin und weg. Also ich finde es total klasse. Und weißt du, was ich machen werde? Ich werde die mir jedes einzelne, man sieht das jetzt ja nicht so, ne, diese verschiedenen Karten mit dem Druck, die rahme ich ein und hänge die bei uns auf.
Ein Traum.
Ernsthaft, das mache ich wirklich, das finde ich richtig, richtig toll.
Ja, das finde ich, also Boah. Ich finde auch, das Ergebnis ist gut, aber es freut mich natürlich sehr, dass es dir auch gefällt. Ich finde es auch schön und es ist vielleicht wirklich eine schöne Erinnerung an diesen Podcast.
Klasse.
Hier.
Dann lass uns noch weiter Erinnerungen schaffen. Du hast noch ein zweites
Geschenk. Ja, genau. Noch ein kleines, weil es, genau, man ahnte schon, das gebe ich dir auch einmal rüber, das musst du jetzt.
Ah, ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich Geburtstag. Jetzt reiße ich das mal so ein. Aha. Ein Buch. Do It With Love. Kenne ich noch nicht, obwohl ich wirklich extrem viel lese.
Ich finde es ganz schön. Es ist eigentlich so, da sind so Impulse, so Denkanstöße, die man drin findet. Das Buch ist natürlich wichtig für meine Arbeit. Es berührt mich aber auch das schöne Buch privat. Deshalb erzählt das nicht nur was von meiner Arbeit, sondern auch von mir selbst. Es ist eigentlich so etwas, was die Angst auch nimmt, kreativ zu sein, innovativ zu sein. Ich finde das toll. Dieses Buch hat auch noch eine Verbindung zu unserem Museum. Man kann es nämlich im Gutenberg Shop kaufen. Das ist schön. Und auch ganz wichtig, ein ganz toller Verlag ist ja bei uns hier in Mainz angesiedelt, der Verlag Hermann Schmidt.
Okay.
Und aus diesem Verlag kommt dieses Buch auch. Ich finde es super, mir macht das viel Spaß. Und dann ist natürlich im Titel auch nochmal Love und es geht ja heute um mein Blind Date, auch wenn es nicht um ein wirkliches Liebes-Blind Date geht, aber so wird es dann auch nochmal aufgenommen.
Oh, ich finde das total toll und lustig, hatte mir auch erst überlegt, dir ein Buch mitzubringen.
Hätte auch gepasst, aber wir haben ja schon ein paar.
Das heißt, was hast du denn mitgebracht?
So, ja genau, jetzt komme ich mit meiner Tüte, für gemischte Tüte und ich mache das jetzt so, du darfst einfach die Tüte öffnen. Und so, und witzigerweise, ich habe dir auch zwei Sachen mitgebracht.
Wow, okay.
Aber es ist jetzt wirklich was ganz anderes. Aber gut, schau erstmal und wundere dich und dann erzähle ich dir, was das jetzt mit mir zu tun hat.
Ich gebe das mal vorsichtig. Du darfst ein bisschen quetschen, oder?
Ja, ja, du darfst das quetschen.
Ich bin ja so ein Geschenkefühler, aber jetzt muss ich das hier im Podcast ein bisschen beschleunigen.
Aber vielleicht, während du so auspackst, was hast du für eine Ausbildung? Weil du ja auch so... ganz anders sprichst.
Ich bin Kunsthistoriker, also ich habe Kunstgeschichte studiert, in dem Fach auch promoviert und bin dann am Museum ausgebildet. Dafür gibt es Volontariate, das habe ich in Berlin gemacht, bei den Staatlichen Museen zu Berlin. Das kennt man auch. Ah, ein Tee, Jasmin-Tee und Ginkgo. Sehr gut.
Ja, das andere passt dann dazu.
Wahrscheinlich etwas, wo man diesen Tee draus trinken könnte.
Genau, und weißt du, für mich ist das wirklich schwer. Also zum einen Digitalisierung, was soll ich dir Physisches mitbringen? Ja? Die Tasse habe ich übrigens ausgewählt, weil ich dachte, die passt für einen Mann und für eine Frau. Stimmt. Oder vielleicht für deine Frau zu Hause oder wie auch immer, wenn du sie nicht magst. Aber ich fand es schwer, halt was zum Thema Digitalisierung mitzubringen. Zum Thema Management will ich jetzt keine Bücher verschenken. Und also sowas, und das soll ja was auch über mich aussagen, ne? Und die Geschichte dazu ist einfach, so beginnt mein Morgen. Und deswegen musste ich vorhin in unserem Vorgespräch so schmunzeln, als du gefragt hast, was hast du gefrühstückt? Weil ich halt nichts frühstücke, aber ich trinke halt morgens meinen Tee. Und das ist ein
genau
Ritual.
Den hier.
Tatsächlich, ich trinke total gern grünen Tee, Jasmin-Tee. Und mein Ritual ist, mit einer guten Tasse und einer großen Tasse, wie du siehst, Tee, fahre ich meinen Computer hoch und checke meine E-Mails. Das ist mein Ritual, mit dem ich den Tag starte.
Okay, ja gut.
Und so habe ich gedacht, okay, also jetzt teile ich dieses Ritual halt mit dir.
Wie schön, ja genau. Also ich glaube, ich bleibe bei meinem Espresso. Das haben wir vorhin ja schon festgestellt, dass ich morgens...
Wird der vielleicht auch mit reinpassen, aber...
Genau. Ich bin aber durchaus auch Teetrinker und freue mich sehr über die schöne Tasse. Vielen Dank dafür. Und den Tee werde ich natürlich auch sofort ausprobieren. Also das ist so, am Nachmittag kommt bei mir auch Tee ins Spiel. Also das...
Okay. Ja.
Genau, sehr gerne.
Okay, aber
toll.
Der Vormittag dann immer Kaffee.
Ja, wenn ich ehrlich bin schon, genau.
Ja, ja. Also ich trinke auch total gern aus so einer Tasse eigentlich Cappuccino als allererstes und dann kommt der Tee, aber ein Cappuccino konnte ich dir jetzt irgendwie so schlicht mitbringen. Und der Tee ist auch immer gut.
Das stimmt.
Jetzt, wo ihr schon ein bisschen was über euch wisst, was würde euch interessieren?
Also ich wäre jetzt echt total neugierig, wenn du einfach so kurz über deinen ganzen Tagesablauf erzählst. Ich war schon total beeindruckt, wie früh du aufstehst. Aber mich interessiert das, weil das für mich ein ganz anderes Feld ist. Ne? Ich bin in ein Unternehmen und deine Welt sehe ich als Besucherin in einem Museum. Und deswegen interessiert mich total, was dahinter ist.
Das stimmt. Das ist auch, glaube ich, nicht allen bewusst, was wie Museum funktioniert.
Ja.
Jetzt haben wir in Mainz, muss man dazu sagen, ja eine ganz besondere Situation, weil sich dieses Museum, in dem ich arbeite, auch gerade sehr stark verändert und erneuert. Und das ist ein Bekenntnis der Stadt. Das hat in den vergangenen Jahren auch für viel Unruhe gesorgt. Vielleicht hast du das auch mitbekommen. Das Gutenberg-Museum Mainz, ich bin jetzt ungefähr 3 Jahre am Haus, wird neu gebaut. Und
genau,
Ich bin Kunsthistoriker, eben meine Ausbildung in Berlin gemacht und hatte dann verschiedene Stationen an der Universität, aber dann auch in verschiedenen Museen und habe im Grunde alle Arbeitsbereiche auch kennengelernt, verschiedene Funktionen gehabt in den Häusern. Und dann kam dieses Angebot, in eine Stadt zu kommen wie Mainz. Also ich bin Rheinländer, ich bin sozusagen auf der anderen Seite vom Gebirge groß geworden, in Bad Honnef bei Bonn. Und bin aber auch auf eine Schule im Rhein gegangen, so eine Inselschule. Und das gehörte schon zu Rheinland-Pfalz. Deshalb hatte ich schon immer auch einen Bezug zu diesem Bundesland.
Es gibt Inseln auf dem Rhein mit Schulen drauf?
Ja, heute leider nicht mehr. Das war eine Klosterschule, aber genau, die hat, das war schön. Ich bin jeden Morgen mit dem Boot zur Schule gefahren. War toll.
Wow.
Und daher auch der Bezug zu Rheinland-Pfalz. Und dann gab es eben viele berufliche Stationen in verschiedenen Museen. Und ich war dann in Nordrhein-Westfalen am Museum und habe davon gehört, dass eben meine Vorgängerin eine neue Herausforderung annimmt und dass diese Position dann frei wird. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo wir noch am alten Standort waren. Das Gutenberg-Museum befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Dom oder befand, denn der Plan war dann, einen Zwischenschritt zu machen. Wir sind jetzt aktuell Gast im Naturhistorischen Museum in Mainz, direkt hinter der Mainzer Staatskanzlei beim Landtag.
Stell ich mir auch schwierig vor. Oder so ein Museum umzuziehen und als Gast für kurze Zeit in einem anderen Museum zu sein, ist bestimmt nicht leicht.
Ja, das war, glaube ich, für das Team auch wirklich eine riesige Aufgabe. Und wir konnten jetzt, ich kürze ein bisschen ab, Ende des letzten Jahres dann dieses, wir nennen es das Interim Gutenberg-Museum Move. Das ist dieser Zwischenschritt in der ehemaligen Reich-Clara-Kirche. Haben wir Räume bekommen, die aufwendig saniert wurden, sehr schön geworden. Da sind wir jetzt für die nächsten Jahre drin. Und Ende letzten Jahres wurde das alte Gutenberg-Museum, was es seit den 60er Jahren gab, also direkt im Schatten des Doms, wenn man so will, abgeschlossen. Und das wird jetzt abgerissen. Das läuft jetzt schon. Oh, wow. Also genau. Und da entsteht ein kompletter Neubau, der dann auch Altbauten noch in Verbindung bringt mit diesem Neubau. Und dann entsteht so ein richtiger Campus, so ein Areal, ein Gutenberg-Museum-Areal, das wir dann in ein paar Jahren eröffnen werden. Das dauert natürlich jetzt etwas.
Mhm. Weißt du, was ich gerade so denke? Das ist ein bisschen wie so Transformation in der Digitalisierung. Ihr habt was Altes. Ihr reißt es ab, ihr müsst umziehen und das Neue entsteht und die Zeit dazwischen, die ist ja nicht einfach. Also man muss den Weg gehen, ne? Da, weil das Neue, das hört sich klasse an mit Gutenberg Campus, also vielleicht noch viel mehr als ein Museum, aber um das Neue hinzukriegen, braucht es halt erstmal ein bisschen so eine ruckelige Zeit irgendwie.
Und die gibt es jetzt auch und da ist auch die digitale Welt spielt da eine große Rolle und da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, wie dein Tagesablauf eigentlich aussieht. Denn das sind diese, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben viele Gedanken, wie wir dieses Museum erneuern. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist erstmal nur eine bauliche Erneuerung. Das verändert aber ein Museum, ehrlich gesagt, nicht im großen Stil. Wir müssen das natürlich strukturell, aber eben auch von der ganzen Governance und eben von unseren Inhalten neu denken, die Möglichkeiten ausschöpfen. Und das Digitale spielt da eine große Rolle. Die Bestandsdigitalisierung steht jetzt am Anfang, aber die Entwicklung einer Digitalstrategie gehört auch dazu.
Total.
Jetzt wäre meine Frage, wie sieht denn eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich bin da, glaube ich, genauso blauäugig und kann mir erstmal, das hört sich groß an, nicht so richtig vorstellen, wie deine Tage eigentlich laufen.
Ja, das ist tatsächlich auch total unterschiedlich. Also ich hatte ja vorhin von meinem Unternehmen erzählt, aber das haben wir nach 15 Jahren Aufbau und auch wirklich erfolgreichem Aufbau von Cloud-Lösungen haben wir es verkauft. Ja. Das war auch unser Ziel, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt damit nicht in Rente gehen. Mein Mann und ich haben das zusammen gemacht. Wir haben noch so viele andere Ideen. Und dann musste ich mir eigentlich erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt? Weil wenn du ein eigenes Unternehmen hattest, viele eigene Mitarbeiter, wow, dein Tag ist so durchgetaktet. Da bin ich wahrscheinlich auch, morgens bin ich auch um 5 aufgestanden, hatte aber noch nicht mal Zeit, die Zeitung zu lesen, weil ich möglichst früh im Büro sein wollte, um schon mal ein paar Sachen wegzuschaffen, bevor dann alle Leute irgendwie kommen und jeden Tag irgendwas anderes von mir wollen. Ja, wir haben das verkauft, weil wir noch so viele andere Ideen hatten. Und jetzt bin ich ja im Wesentlichen Aufsichtsrätin. Das ist so einer der Teile. Deswegen habe ich gar nicht so den typischen Tagesablauf. Ne? Weil mal habe ich Aufsichtsratssitzungen und gucke in die Strategien von den Unternehmen, bei denen ich dann im Aufsichtsrat oder im Beirat bin.
Kannst du darüber reden, welche Unternehmen das sind?
Das sind ganz unterschiedliche. Also das ist ein Estax-Unternehmen, das ist Befesa. Die machen, denk mal erstmal nicht, dass viel mit Digitalisierung zu tun hat. Die machen Aluminium- und Stahlrecycling. Dann ist das zum Beispiel DKV Mobility. Kennt man vielleicht über die Tankstellen mit den Tankkarten.
Ja.
Machen jetzt aber was ganz anderes. Da spielt Digitalisierung eine ganz große Rolle. Dann ist das einer der größten europäischen Waggonverlieser. Das ist ein Familienunternehmen, nochmal ein anderes, wo der Urgroßvater die Stromleitschiene erfunden hat. Und was ich halt spannend finde, alle Unternehmen sind ganz unterschiedlich, hast du gerade so ein bisschen mitgekriegt, allein auch aus den Branchen heraus. Aber jedes Unternehmen ist natürlich am Markt Widrigkeiten ausgesetzt. Das kennen wir und das sehen wir alle. Ne? Die Welt verändert sich, sie wird volatiler, sie wird unsicherer. Du kannst nicht einfach mal so deine Strategie für die nächsten 5 Jahre planen und sie dann exekutieren. Bei einem Bauvorhaben kannst du das vielleicht noch einigermaßen, wobei auch da viel irgendwie schief gehen kann wahrscheinlich. Und darum geht es, ne? Was kann ich dazu beitragen, mit meiner Erfahrung, diese Unternehmen stärker zu machen, besser zu machen, flexibler, agiler zu machen? Und natürlich, das ist immer so, ne, auch meine Aufgabe, vielleicht den Finger in die Wunde zu pressen, wo könnt ihr denn noch digitaler werden? Was hindert euch denn dran, noch digitaler zu werden?
Und das erkennst du, das ist eine beratende Tätigkeit, wo du sagst, hier, guck mal dahin, das sind Prozesse, die könnten digitaler werden?
Tatsächlich, wenn wir jetzt über die Aufsichtsratsjobs sprechen, ist es vielleicht weniger Berater als auch, du kontrollierst ja auch. Ne? Mhm. Man berät auch, aber man guckt im Wesentlichen, dass man auch immer wieder den Vorstand challenged. Ne? Und tatsächlich, mein Job ist dann im Wesentlichen, ne, zu gucken, könnt ihr Digitalisierung nicht noch mehr vielleicht intern einsetzen, wenn ihr da noch keine Erfahrung mitgesammelt habt, weil intern kann man immer Sachen schneller mal ausprobieren. Wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich Papier reduzieren? Wie kann ich Prozessschnittstellen smoother machen, ne, damit nicht so die Prozesse so abgehakt und zerstückelt sind. Und dann, wenn man das gelernt hat, das intern erstmal zu nutzen, wo ja noch kein Kunde drauf guckt, dann den nächsten Schritt zu gucken, was gibt es eigentlich für Services, die Unternehmen ihren Kunden bieten können, um die Kunden glücklicher zu machen, um den Umsatz zu erhöhen, um ganz neue Kundengruppen anzusprechen. Das passt vielleicht auch wieder zum Thema Digitalisierung von Museen.
Unbedingt.
Ja. Könnte ich mir vorstellen. Eine Kundengruppe, die möchte unbedingt im Museum sein. Eine andere sagt sich, meins ist mir vielleicht zu weit weg. Ich wohne in Hamburg, würde mich aber interessieren. Und die hätten so eine digitale Journey.
Ja.
Oder?
Genau, das ist, ich kann das direkt aufnehmen. Ich glaube, wir hatten alle so eine Prüfphase für, wie funktionieren wir im digitalen Raum, nämlich als Corona kam.
Ja, auch da habe ich vorhin gerade dran gedacht, als du das meintest, Digitalisierung von Museen.
Genau, da waren also Museen, die einen waren vielleicht ein bisschen weiter, die anderen ein bisschen weiter zurück, kann man vielleicht so beschreiben, vor Corona. Und dann kam diese Zeit, wo wir relativ schnell die Kulturbetriebe zumachen mussten. Und dann waren natürlich die im Vorteil, die überhaupt erstmal, sagen wir mal, Bestände digital verfügbar hatten. Aber wir haben dann in der Anfangszeit eben auch gelernt, wie man mit sowas umgeht. Also viele haben dann einfach eine Datenbank freigeschaltet, sodass die Leute sich da durchklicken konnten. Und das wurde dann in der Anfangsphase von Corona vielleicht auch als der Besuch im digitalen Raum eines Museums begriffen. Aber man hört schon raus, das hat natürlich nicht so richtig gut funktioniert, weil das ist natürlich auch ein langweiliges Erlebnis. Das muss schon ein kuratierter Besuch sein. So wie wir Sonderausstellungen oder Dauerausstellungen im Museum auch erleben. Da stellt man ja auch nicht irgendwie alles nebeneinander und die Leute klicken so durch und unten steht, wann es vielleicht geschaffen wurde oder wie groß das ist. Ja. Das ist kein Museumsbesuch. Und dann haben wir dazugelernt. In dieser Corona-Zeit haben wir angefangen, auch hybride Veranstaltungen zu machen, also wo wenige Menschen mit viel Distanz im Museum waren. Andere konnten vielleicht auch digital folgen und haben schnell die Vorteile auch gemerkt, eben was man da damit erreichen kann. Vielleicht auch Leute, die auch schon vor Corona Schwierigkeiten hatten, sich ins Museum zu bewegen, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen.
Genau.
Die hatten auf einmal die Chance, eben diese Programme wahrzunehmen. Und dann wurden diese Vorteile auch erkannt. Mittlerweile ist das Gefühl schon wieder ganz lange her, ganz weit weg. Und es gibt Museen auch, die eben den digitalen Raum nutzen zur Vorbereitung, um neugierig zu machen, um zu informieren, aber auch diesen Besuch im Grunde schon, das ist schon ein integrativer Bestandteil des Museumsbesuchs, dass man sich vorab über Infotorials, Digitorials informiert, über das, was auf einen zukommt, wenn man dann ganz analog das Museum besucht. Ja. Und dann gibt es auch Ansätze, eben das, was man gesehen hat, nochmal zu Hause aufzuarbeiten und das auch über digitale Tools. Das ist längst angekommen. Dafür muss man erstmal diese Grundvoraussetzungen schaffen, nämlich digital einfach präsent zu sein und Digitalisate anzufertigen. Das ist für uns jetzt in dieser Bauphase, die ich gerade beschrieben habe, eine ganz große Zukunftsaufgabe, weil das noch nicht geleistet wurde. Das setzen wir gerade auf und parallel wird dann eben eine sogenannte Digitalstrategie für das Haus entwickelt. Wie wollen wir eigentlich funktionieren im digitalen Raum? Ne? Also, dass wir uns selber eben, das machen wir gerade in diesen Wochen und Monaten, auch in Vorbereitung für dieses neue Gutenberg-Museum. Wie teilen wir das auf und wie verstehen wir eigentlich im Museum dieses Zusammenspiel zwischen analog, das, was du als Geschenk bekommen hast, ist ja durch und durch analog und dafür stehen wir auch. Ja. Das wollen wir auch nicht abschaffen, aber wir glauben eben auch an den großen Vorteil, wenn wir auch im digitalen Raum unsere, ja, wenn man so will, Produkte, unsere Dienstleistungen, wenn man unternehmerisch spricht oder eben einfach unsere Faszination Museum dann auch über digitale Tools transportieren.
Und weißt du, was ich gerade so überlegt habe, was eine interessante Parallele ist, als du gesagt hast, ihr müsst ja eure Produkte digitalisieren. Ja. Also, ne, genau. Und Das ist ja der erste Schritt im 1x1 der Digitalisierung, das bei den Unternehmen genauso. Weil sie müssen ihre Daten, sage ich mal, sauber abbilden. Weil wenn ich schlechte Daten habe, habe ich schlechte digitale Services. Und das ist bei euch letztendlich genauso. Also erstmal diese Fleißarbeit, das alles sauber zu erheben, das zu, weiß ich nicht, richtig zu notieren, wo finde ich was. Ne? Das ist dieses, ich sage mal, ist der Keller nicht aufgeräumt, kannst du Digitalisierung eigentlich vergessen.
Und wenn ich dir jetzt so, Punkt.
Oder? Und wenn ich dir nämlich so zuhöre, dann ist es genau das, erstmal dieses Mühsame, dass das alles, was da ist, überhaupt erstmal, dass man es nachher digital zeigen kann.
Mhm. Genau, und bei uns ist das halt denkbar anspruchsvoll, ne? Mit, ja. Wir können halt nicht eben wie ein Unternehmen, das vielleicht, ich weiß nicht, Plastikschüsseln hat und diese Objekte dann digitalisieren will, um einfach ein Produktfoto zu haben. Wir achten immer auf Sicherheit. Wir können das nur in einer Umgebung machen, die das zulässt. Die Versicherung muss da ihr Go geben. Mhm. Das muss klimatisch alles passen. Mhm. Und dann haben wir natürlich im Handling immer unsere Restauratorin aus gutem Grund im Nacken. Also das spielt alles mit zusammen, gerade wenn man so eine wertige Sammlung hat wie das Gutenberg-Museum. Deshalb ist es tatsächlich jetzt recht anspruchsvoll, diese Aufgabe erstmal bei einer geschätzten Menge von ungefähr 500.000 Sammlungsobjekten dann anzugehen und das umzusetzen. Und das ist aber genau der aufgeräumte Keller, den wir brauchen, um darauf aufzusetzen. Genau.
Ja. Aber was mich interessieren würde, du hast dich ja mit Gutenberg jetzt auch noch mal mehr beschäftigt. Ich glaube, jedem ist bewusst, oh, der hat den Buchdruck erfunden und das war eine unfassbare Innovation. Und gleichzeitig braucht es ja so eine Faszination, die weitererzählt wird. Als du dann der Direktor wurdest, hast du dich ja intensiver damit beschäftigt und verfolgst ja sicherlich auch eine Vision und eine Geschichte, die erzählenswert ist heute noch. Also die darüber hinausgeht, einfach zu sagen, er hat den Buchdruck erfunden. Und im Übrigen, was war das für eine unfassbare Innovation? Also was spürst du da noch mehr, was dann auch fasziniert?
Also ich glaube, das Gutenberg-Museum, das ist ja die Idee des Gutenberg-Museums, ist um 1900 etwa entstanden. 1901 wurde dann das erste Gutenberg-Museum in Mainz gegründet. Und von Anfang an war klar, wir wollen nicht nur eine Person auf den Sockel heben und heben dann jede Sache, die wir irgendwie zu Gutenberg erreichen können, auf. Und das ist dann alles, worum es sich im Gutenberg-Museum dreht. Sondern es geht im Grunde das, was eben die Gutenberg und die Folgen vielleicht beschreibt. Mhm. Also Gutenbergs Erfindungen sind ja sehr komplex. Wir hatten vorhin den Winkelhaken, der gehört dazu. Aber der hat ja noch ganz viele andere Sachen drumherum erfunden. Das ist eigentlich das Faszinierende. Die Druckerpresse, also bei uns kann man ja stündlich live diese Druckvorführung am Nachbau der Gutenberg-Presse erleben. Und das ist uns auch ganz wichtig, das ist uns ein Anliegen. Weil dann sieht man, wir haben so ein Handgießgerät, auch das hat Gutenberg erfunden, wo die Lettern gegossen werden, die Metalllegierung, die dort verwendet wird. Alles eine Erfindung von Gutenberg. Also es ist ein Zusammenspiel gleich mehrerer Erfindungen. Das ist auch ein Narrativ, dass wir sagen, vergesst das nicht, wir sind Innovationsstandort Mainz. Hier wurde das erfunden und das ist sehr komplex. Das ist eben nicht nur einmal an so einem Stab, am sogenannten Bengel ziehen und dann hat man da so eine Bibelseite gedruckt. Es ist viel, viel mehr. Wir erzählen aber entlang unserer Sammlung und dazu gehören natürlich vor allen Dingen die Druckerzeugnisse, die dann über die Jahrhunderte entstanden sind, die Frühdrucke, die sogenannten Inkunabeln. Aber bis heute entstehen ja faszinierend schöne Bücher. Du hast ja gerade eins geschenkt bekommen. Genau, und wir haben verschiedene Sammlungsbereiche, die grafische Sammlung, aber auch eben eine technische Sammlung. Das ist auch ganz wichtig, dass wir eben auch diese Technikgeschichte weitererzählen. Das sind alles diese Erzählstränge und ich glaube, damit können wir auch faszinieren und abholen. Wichtig ist eben, und da sind wir auch wieder bei den Möglichkeiten, die man im digitalen Raum hat, gleiche Möglichkeiten ergeben sich ja auch bei uns im Museum ganz analog, einfach Dinge auch zu erleben. Also was wir nicht mehr machen wollen, das kennt jeder von irgendeinem Museumsbesuch, dass Objekte einfach nur nebeneinander gelegt werden, dass Maschinen dort stehen und sich nicht bewegen, das langweilt und man versteht auch nichts. Und das ist eigentlich das große Problem dabei. Wir möchten eben, dass unsere Besucherinnen und Besucher kommen und eben auch verstehen, was wir eigentlich haben und das auch erleben. Und das gibt es verschiedene Ebenen, auf denen das erlebt und wahrgenommen, rezipiert werden kann. Und das macht eben jetzt schon unseren Gutenberg-Museum MOVE, dieses Interim, von dem ich gesprochen habe, aus. Da haben wir viele sehr mediale Zugänge, um Inhalte besser zu vermitteln. Und das ist eben auch ein Narrativ, das wir bedienen. Aber im Neubau wollen wir noch größer werden und wollen auch etwas internationaler werden. Mhm. Weil das, was wir hier thematisieren, ist ein Thema, das groß ist. Das ist nicht nur ein Mainzer Thema oder ein Thema mit bundesstaatlicher Bedeutung, sondern ein Thema, das weltweit berührt. Und das möchten wir eigentlich hier auch vereinen Und das ist auch das, worauf wir setzen, wenn wir das neue Museum entwickeln.
Meinst du eigentlich, dass also Menschen, die ein Museum besuchen, ne? Meinst du, dass sie inzwischen, wie soll ich das sagen, anspruchsvoller werden, was so Entertainment angeht? Weil, ne, wir werden zugeschossen mit Social Media, schnellen, smarten Videos und alles so snackable. Und meinst du, das fordern die Leute auch von Museum und wollen mehr unterhalten werden? Oder ist das ein Problem? Ist das schlecht oder gut? Ich weiß es gar nicht. Aber dass sich einfach Anforderungen ändern, weil wir, ne, in unserer schnelllebigen Welt immer so viel auf uns einschießt, so viel Bilder, so viel Neues.
Also das ist absolut richtig. Wir konkurrieren mittlerweile als Bildungseinrichtung und das sind wir als Kultur- und Bildungseinrichtung auch mit Freizeitangeboten, die viel unterhaltsamer eben daherkommen. Und das wollen wir auch bedienen, weil ich glaube auch, das muss auch ein Anspruch sein. Es kann nicht sein, dass wir sagen, es gab sicher Zeiten, wo man die Erwartung haben durfte, dass die Leute vielleicht vorbereitet ins Museum kommen und es hängt nur Bild neben Bild und man bringt schon das Wissen mit und genießt vielleicht. Das hatte seine Berechtigung in dieser Zeit diesen Eindruck. Und es waren ja oft Museen dann immer diesen, vielleicht auch dieses, so ein bisschen dieses Klischee, diesen Stereotyp des ruhigen Raums und dieses vielleicht Erlebens von Werken, die für sich sprechen. Wir wollen aber bei uns, auch das hat seine Berechtigung, auch das soll seinen Platz finden, auch im neuen Museum. Das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, dass man sich auch tatsächlich gedanklich, vielleicht auch in so fast spirituellen Moment auf Objekte einlassen kann. Aber vor allen Dingen geht es auch bei uns, entlang unserer Sammlung lässt sich das gut erklären, um ein Verstehen dessen, was man sieht. Und das ist ganz wichtig und das müssen wir einfach betonen, unterstreichen. Wir haben, ich habe es gerade schon gesagt, große mediale Angebote. Wir haben jetzt eine Medienkarte, wo man digitale Inhalte zusätzlich abspielen kann, um die Objekte, die man in den Vitrinen sieht, die positioniert werden, besser zu verstehen. Wir holen die Leute in ihrer Lebenswelt ab, auch im digitalen Raum. Wir machen eben Parallelen auf. Ne? Wenn eben in einem Ritterroman des 16. Jahrhunderts, wenn es da um Brautwerbung geht, dann stellen wir das gegenüber der Welt von Instagram, wo man sich vielleicht auch präsentiert, ein bisschen auch anbietet durch eine Bildwelt, die einen vielleicht auch ein Stück weit vertritt oder wo man sich selber mit bewirbt. Und das sind die Zugänge, die wir auch in dieser Ausstellung jetzt schon verfolgen. Kann man sich mal angucken. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also die ersten Monate sind durchaus erfolgreich für uns. Und darauf bauen wir auch auf.
Magst du, Ulf, noch was von Frauke wissen?
Unbedingt, weil ich möchte ja jetzt gerne wissen, also ich habe schon gehört, eben diese beratende Tätigkeit in diesen Unternehmen. Und mich würde natürlich interessieren, welchen Fokus diese Unternehmen eigentlich, wenn es um Digitalisierung, um digitale Welt geht, sagen wir mal, legen, wenn sie dich in diese Unternehmen reinholen. Geht es da in der Hauptsache tatsächlich um den Absatz, um die bessere Sichtbarkeit am Markt oder gibt es auch noch andere Aspekte?
Es gibt auf jeden Fall andere Aspekte. Du hast vorhin das Wort Digitalstrategie in eurem Kontext im Museum benutzt. Genau das Gleiche gilt auch für die Museen, für die Unternehmen. Ja? Auch die brauchen eine Digitalstrategie und das bedeutet ja erstmal, was will ich überhaupt in diesem Segment erreichen? Und es ist ja nicht die Frage, wow, wir haben jetzt viele neue, tolle Technologien, ja, AI, was auch immer, und das wollen wir unbedingt einsetzen, wir wissen nur noch nicht wie, sondern es geht darum, was habe ich heute als Unternehmen für ein Problem oder für eine Herausforderung und wie kann ich dafür Digitalisierung, neue Technologien nutzen? Und das sollte immer auch in der Digitalstrategie abgebildet werden. Und dann geht es immer Step by Step, ne? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Ja, das sind, wie du gerade gefragt hast, können neue Marktsegmente sein, die ich mir erschließen kann. Das kann aber auch sein, dass ich damit einfach super kosteneffizient arbeiten kann. Das kann beides sein. Das kann sein, dass ich Fachkräfte, die ich nicht finde, oder die wenigen, die ich dann habe, dass ich die besser einsetzen kann, weil ich sie entlaste von Arbeiten, die ich vielleicht einer künstlichen Intelligenz dann überlasse. All das muss in so einer Digitalstrategie abgebildet werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch, eine Strategie ist nur eine Strategie. Ich muss sie auch auf die Straße bringen, wenn es vom, das wird euch dann genauso gehen, ne? Eine Strategie ist erstmal nur ein Denkwerk, aber wie operationalisiere ich das, wie kriege ich es wirklich Schritt für Schritt umgesetzt und dann sieht man vielleicht auch hier oder da, scheitert man auch, weil es anders ist, als man sich das vorgestellt hat und dann ist die Frage, okay, wie kann ich es denn anders angehen, wie kann ich daraus lernen? Und das bringt mich eigentlich zum zweiten Punkt, ich finde, Digitalstrategie hat auch viel mit Unternehmenskultur zu tun. Welchen Freiraum lasse ich meinen Mitarbeitern? Vielleicht geht euch das im Museum auch so. Ne? Wie enable ich die? Wie bringe ich sie näher dran an digitale Medien, damit die Spaß dran haben und nicht so Sorge? Da stelle ich halt ganz oft bei den Unternehmen fest, dass noch immer, und ich meine, wir sprechen seit 15 Jahren mindestens über Digitalisierung, ja, aber noch immer ist es, ah, das nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg, ach, das verstehe ich nicht, da lasse ich lieber die Finger davon. Darum geht es auch im Rahmen von so einer Strategie, die Leute zu begeistern. Ihnen das auch so zu erklären, Stück für Stück, dass sie folgen können und das verstehen können. Ob Manager oder Museumsdirektor, wie du es bist, du musst gucken, deine Mitarbeiter, die müssen die Strategie verstehen und umsetzen können. Du darfst denen wahrscheinlich nicht in 7 Meilenstiefeln vorauslaufen, dann folgen sie dir nicht und alleine kannst du nichts bewegen. Du brauchst das Team dazu. Auch darum geht es. Ja? Wenn ich als Unternehmen erfolgreich Digitalisierung in welcher Form auch immer nutzen möchte. Mhm. Und da ist, glaube ich, sorry, da ist der Punkt Kultur und Innovationsoffenheit und Neugierde und man darf mal was probieren, finde ich super, super wichtig. Sehe ich aber leider insgesamt in unserer deutschen Unternehmenskultur noch ein bisschen unterbelichtet, wenn ich das jetzt mal so krass formulieren darf.
Aber während du gesprochen hast, habe ich gedacht, könnte das dann wiederum nicht eine Rolle eines Gutenberg-Museums sein, eben jene Kultur zu befördern? Wenn es eben nicht nur darum geht, oh, der ist Gutenberg, der hat den Buchdruck erfunden, sondern ich auch noch Lust mache auf Innovationen, neue Medien, andere Medien. Mhm.
Unbedingt. Ich glaube auch, dass das aus dem Team herauskommen muss. Also wir haben ja als Team jetzt auch diese neue Ausstellung entwickelt. Und ich habe es ja schon gesagt, da findet eben viel Medientechnik Eingang. Und da haben wir uns, glaube ich, auch gegenseitig begeistert. Und da gab es überhaupt gar keine Vorbehalte, sondern eine große Aufgeschlossenheit gegenüber diesen neuen Techniken. Und wir probieren das natürlich aus. Man zahlt immer auch einen Preis, wenn man sowas nutzt. Ne? Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, vielleicht in mancher Hinsicht auch anfälliger. Aber man kann mit allen Dingen umgehen. Und so können wir das ja auch erproben. Ich finde das aber richtig, dass genau so erleben wir das ja auch. Das andere ist eben, dass wir natürlich noch weitere Schritte gehen wollen. Und wir sind ja ein Teil der Stadtverwaltung Mainz. Und wir erleben natürlich auch, und das wäre vielleicht auch noch eine Frage, die mich bewegt, wie schnell kriegt man sowas auf die Schiene? Wie schnell kommt man in dieses Operative? Mhm. Da tun wir uns tatsächlich jetzt mit unserer aktuellen Trägerschaft, weil wir uns natürlich, das bietet auch viel Schutz und viel Sicherheit, aber auf der anderen Seite natürlich zeigt das auch Schranken auf. Wenn wir uns verändern wollen, dann müssen wir eben gucken, wie das überhaupt geht, und das verlangsamt Prozesse ungemein. Und ich glaube, wir wollen da auch manchmal mehr, als eben möglich ist. Ne? Also das ist so. Und da würde mich mal interessieren, welches Tempo wir eigentlich auch, ne? AI ist ein großes Thema, auch das könnten wir sehr gut nutzen im Museum. Da gibt es auch schon gute Ideen. Mhm. Aber wie kriegt man das vielleicht im in einem Unternehmen, was vielleicht ja auch auf seine Zahlen gucken muss, in welcher Geschwindigkeit kriegt man das da umgesetzt, wenn man alle mitnimmt? Mhm. Und was können wir vielleicht als Museum davon lernen? Also wie kriegen wir das vielleicht auch mit diesen Rahmenbedingungen einfach mal schneller auf die Schiene?
Ja. Jetzt fragst du natürlich die Richtige. Ne? Ich bin Unternehmerin und ich bin deswegen Unternehmerin geworden, weil es mir in anderen Bereichen zu langsam ging. Also wenn du mich nach Geschwindigkeit fragst, dann sage ich dir, ich finde Geschwindigkeit so essentiell. Ich finde es so wichtig und daran krankt ganz vieles. Also ob wir über die Verwaltung sprechen oder dann vielleicht auch Unternehmen. Aber wir sind zu langsam. Und ich finde, also Geschwindigkeit kriegst du hin, indem du sagst, ich versuche nicht vorher die eierlegende Wollmilchsau zu beschreiben und alles super perfekt umzusetzen, so deutsche Ingenieurskunst so ein bisschen, ja. Ich muss es erst 100% oder 120% alles definiert haben und dann kann ich es machen, sondern andersrum. Man muss natürlich wissen, wohin will ich gehen, was ist mein Ziel, was ist meine Strategie, aber dann in kleinen Schritten einfach mal machen. Also so haben wir es auch mit unserem Unternehmen umgesetzt. In der Softwareentwicklung gibt es da auch ganz bestimmte Begriffe dafür. Ja, es macht keinen Sinn, erst mal 1000 Manntage in was zu investieren, dann live zu gehen mit einem Produkt, Projekt, was auch immer, und zu sehen, ach, es funktioniert ja gar nicht. Sondern die Strategie ist viele kleine Schritte, die aufeinander aufbauen. Aber jeder kleine Schritt soll schon einen kleinen Erfolg zeigen, damit ich sehe, funktioniert's. Und wenn ich das sehe, dann gehe ich weiter. Wenn ich sehe, es funktioniert nicht, biege ich mehr links oder rechts ab. Aber so kann ich Geschwindigkeit sichern. Und ich glaube, dass wir immer noch oft diesen Denkfehler haben, ich muss das erst alles perfekt definieren. Und dann will ich es auch genauso umsetzen, wie ich es definiert habe. Aber allein die Definitionszeit dauert schon zu lang. Und der Markt, die Welt drumherum, hat sich allein in der Zeit schon wieder geändert. Deswegen ist es so, da könnte ich jetzt noch stundenlang, da werde ich emotional beim Thema Geschwindigkeit, weil ich würde mir einfach viel, viel mehr Geschwindigkeit auch wünschen. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig.
Sehr schön. Da haben wir doch schon alle eure Emotionen aufgenommen.
Meinst du?
Ja, und apropos stundenlang, ihr könnt euch natürlich sehr gerne noch stundenlang unterhalten außerhalb dieses Podcasts. Deswegen kommen wir schon fast zum Ende und der Frage, jetzt kommt ihr aus zwei gegensätzlichen Bereichen. Gäbe es denn Ideen, die euch schon jetzt im Kopf rumgeistern, wo ihr sagt, das wäre total toll, wenn ich das mit Frauke oder du dann mit Ulf umsetzen könnte oder wo man vielleicht weiterspinnen könnte?
Also ich würde spontan sagen, ich glaube, wir täten sehr gut dran, auch innerhalb von Stadtverwaltung, im Amt Gutenberg-Museum, aber generell auch losgelöst. Ich habe ja schon gesagt, auch das Positive einer Stadtverwaltung darf nicht unter den Tisch gekehrt werden, wenn wir einfach eben uns Leute in unser Team holen, in das Team Stadtverwaltung, in das Team Museum, die eben viel Erfahrung mitbringen und vor allen Dingen halt auch diesen Spirit, und das wurde gerade bei Frauke im letzten Statement besonders fühlbar und spürbar, die einfach auch dann ein bisschen treiben und auch wissen, wovon sie reden, aber vielleicht auch Mut machen auch. Du wirst dich, glaube ich, in diesem kleinen Büchlein wiederfinden, weil das waren schon fast Zitate da draus, auch den Mut zu haben. Da ist so ein Zitat sinngemäß, ein großer Fehler, Angst vor Fehlern zu haben.
Ja,
und das ist einer dieser Denkanstöße, der in dem Buch auch drinsteht. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen in der digitalen Welt jetzt eben, dass wir auch einfach uns mal ausprobieren, dass wir diesen Mut haben, dass diese Risiken auch einzugehen. Ja. Und das brauchen wir auch in dieser Welt, in der wir uns jetzt bewegen. Und deshalb würde ich fast denken, es wäre gut, wenn wir sowas auch einfach als beratend und inspirierend an der Seite hätten. Und das könnte man natürlich jetzt auch projektbezogen machen. Also da müssten wir vielleicht noch mal gucken, wenn es da überhaupt eine Lust gibt, mitzuarbeiten. Aber ich glaube schon, dass das uns sehr wohl tun würde.
Ich habe auch schon gerade gedacht, Team Frauke und Team Behörde oder Amt geht wahrscheinlich nicht. Aber so, wie kann man...
Das ist ja auch vielleicht verzweifelt.
Genau, das ist ja das Prinzip von gemischte Tüte auch, dass so Menschen, die sich sonst ja nicht begegnen, sich mischen. Hast du schon eine Idee?
Ja, weißt du, was mir spontan eingefallen ist? Gutenberg war ja letztendlich ein Revolutionär, was er erfunden hat. Und ich wette mit dir, Gutenberg damals musste auch gegen Hürden ankämpfen, gegen Menschen, die gesagt haben, was ist denn das für ein Quatsch, was du, das wird ja niemals funktionieren, was für ein Unsinn, wir machen immer so weiter wie bisher. Er hatte den Mut, das durchzusetzen und zu sagen, nein, ich stehe dafür, ich kämpfe dafür. Und das ist ja, finde ich, auch so ein Spirit, den Digitalisierung sehr gut gebrauchen kann. Also er hat eine Hürde eingerissen und hat weltweit Dinge super nachhaltig verändert. Und jetzt die nächste Stufe zu gehen, ne, und zu sagen, was können wir denn da lernen und was verändert denn jetzt Digitalisierung, indem wir das anders darstellen, einfach so ein bisschen zu transformieren von diesem Typus auch, ne? Und was können wir von diesem Typus Gutenberg lernen und das mitnehmen in die nächste Transformationsstufe, fände ich auch super spannend. Das vielleicht auch so im Museum zu zeigen. Guck mal, Gutenberg hat damals
Gutenberg,
das und das.
Der Coach.
Ja,
so, ja, ne? Das finde ich eigentlich auch richtig.
Ja, und jetzt lernen wir daraus und das begleitet uns jetzt für den nächsten Step.
Glaube ich auch. Also dieser Gutenberg ist ja auch schon als Man of the Millennium eben durch seine Medienrevolution, so wie es eben beschrieben wird, benannt vom Times Magazine. Und auch die digitale Revolution sieht man ja so ein bisschen in der Folge von Gutenberg. Deshalb, ich glaube auch, das wäre ja genau diese Idee, die das auch ein Stück weit bedient. Und da in diesem Lichte wollen wir natürlich Gutenberg auch zeigen. Wir stehen ja auch eben für Medienkompetenz. Und ein Stück weit natürlich auch eben Wissensverbreitung und dann eben auch Demokratisierungsprozesse. All das, was in dieser Zeit so eine große Wichtigkeit hat, all das, was die Folgen auch sind und wohin das geführt hat. Und da würde ich sagen, macht das ja gar nimmt das kein Ende, eben wenn es dann ins Digitale überführt wird. Ja.
Wer weiß, ich frage mich gerade, was wäre Gutenberg geworden, wenn er heute gelebt hätte?
Unternehmer,
der nächste
mit Sicherheit.
Tech-Gigant, ich habe keine Ahnung, ja, aber das wäre auch echt interessant, aber wir werden es natürlich nicht wissen.
Ihr habt euch gute Energie gewünscht. Ich würde sagen, gute Energie hat hier im Studio geherrscht. Deswegen die letzte Frage noch. Ist es ein Match?
Unbedingt.
Ja, total, total, 100%. Als du gerade dich wieder eingeschaltet hast und gesagt hast, so apropos Zeit, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Wir reden erst 15 Minuten, kannst du es doch nicht unterbrechen.
Das ging wirklich rasend schnell, ja, finde ich auch. Ja,
mega interessant.
Dann sind wir gespannt, was aus euren Gesprächen noch entstehen wird. Ich würde mal sagen, wir laden alle direkt ins Gutenberg-Museum ein, dann diese Ergebnisse dann vielleicht irgendwann zu begutachten. Vernetzt euch bitte unbedingt mit Ulf und mit Frauke. Und wenn ihr euch die Geschenke anschauen wollt, dann schaut in den Social-Media-Kanälen vorbei. Wir danken sehr, dass ihr hier wart, dass ihr eure Energie hier verbreitet habt und wünschen euch bei all Dingen, die ihr so vorhabt, viel Erfolg.
Danke dir, das hat total viel Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. War toll, toll euch beide kennenzulernen, aber jetzt natürlich besonders Frauke, mein Blind Date.
Wir sagen Tschüss aus dem Podcast-Studio.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.